Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen sowie Buchempfehlungen und mehr über uns erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail@stoikerpodcast.de. Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast. Mein Name ist Ralf Kurz, ich bin Softwareentwickler und Mentaltrainer und heute sitzt mir wie immer gegenüber der Markus.
Ja, hallo, Markus Rüther mein Name, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater.
Ja, hallo Markus, ich bin sehr gespannt, was du uns, oder auf das Thema, was du uns heute mitgebracht hast. Und zwar wollen wir uns einen stoischen Helden, vielleicht so einen stoischen Weisen, mal gucken, was für ein Fazit wir am Ende haben, uns mal genauer anschauen. Wen hast du mitgebracht?
Ja, ich habe den Herkules mitgebracht, der, glaube ich, nicht nur ein Sinnbild für Durchhaltevermögen und Vorbildcharakter für die Stoiker war, sondern einer der größten antiken Helden überhaupt. Ja. Und für mich ist er deshalb interessant, weil ich tatsächlich einfach ein kleines Faible für alte Mythen habe. Mhm. Aber zugleich natürlich auch die modernen Adaptierungen, die jetzt schon länger zuhören, wissen, dass ich mag gerne Marvel-Helden und das DC-Universe. Und auch da kommt Herkules vor. Und dann dachte ich, das ist mal eigentlich eine ausreichende Gelegenheit, sich das mal genauer anzuschauen.
Okay, spannend. Ich habe den gar nicht im Marvel-Universum irgendwie. Also ich verfolge das auch nicht, aber von daher bin ich umso gespannter, was du uns gleich erzählst. Also ich kenne es von einem alten PlayStation-Spiel, aber das war auch, glaube ich, hat nichts mit dem zu tun, was der Mythos oder die Mythen hinter ihm, geschweige denn, was die Stoiker aus ihm gemacht haben, wiedergeben soweit, ja.
Ja, genau. Vielleicht kennen einige ja zumindest Aufgaben des Herkules aus den Asterix-Comics.
Ach ja, genau.
Da gibt es ja Asterix erobert Rom und da muss dann Asterix, ich glaube auch Obelix zusammen auf 12 Aufgaben erledigen. Das ist angelehnt an das, was Herkules eben auch machen muss.
Stimmt. Oh, spannend. Schön. Okay. Ja. Ja, Frage ist, glaube ich, wie zäumen wir das an der Stelle auf oder welche Quellen, wer berichtet eigentlich über Herkules?
Ja, das ist ganz interessant, weil man könnte ja denken, bei Herkules, da haben wir irgendwie eine Quelle und die können wir als Ausgangspunkt nehmen, aber hier haben wir ganz viele Quellen in unterschiedlicher Qualität und Länge. Das heißt, wir haben relativ alte Quellen, bei Homer kommt er etwa vor, in der Ilias. Wir haben Euripides, der ein eigenes Stück darüber geschrieben hat, in Ovids Metamorphosen kommt er vor, aber auch bei Pindar. Und für die Stoiker unter uns oder die Freunde der Stoa, ganz interessant, Seneca hat selber auch ein Drama darüber geschrieben, das sich nennt Herkules Furens, also der rasende Herkules. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber hier gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe von Quellen, die man da zu Rate ziehen kann. Und die sind auch nicht immer eindeutig. Insofern ist alles das, was wir jetzt gleich sagen über das Leben von Herkules und die Interpretation, das lässt sich in vielen Quellen auch anders deuten. Wir machen das Ganze aber natürlich jetzt vor einem stoischen Hintergrund.
Okay. Ja, ich habe, was ich mal aus der Vergangenheit oder mit der Beschäftigung mit so Mythen und den Griechen und alles, was von Zeus abstammt, zumindest was an Sagen und Mythen über Zeus abstammt, das ist alles sehr, da ist sehr viel los.
Ja, das stimmt. Also der Zeus war, glaube ich, da sehr untriebig. So kann man es, glaube ich, sagen. Ne? Und Herkules selber, sind wir, glaube ich, genau schon in der Geschichte von Herkules drin, ist der Sohn des Zeus und der Alkmene, einer Sterblichen, wobei Alkmene eine Nachfahren des Perseus ist, also ein Adelsgeschlecht. Und er hat auch einen Zwillingsbruder, nämlich Iphikles. Das ist ja irgendwie erstaunlich, von dem hört man ja gar nicht so viel. Und das ist eigentlich auch eine, ich weiß nicht, da müssen die Biologen mal helfen, ob das so funktionieren kann. Jedenfalls war Alkmene schwanger von Zeus. Und das hat der ursprüngliche Mann von Alkmene, der menschliche Mann Amphitryon, rausbekommen und gleichzeitig eben dann auch noch mit ihr ein Kind gezeugt. Und daraus sind dann Zwillinge entstanden, also Herkules, göttlich Ursprungs. Ja. Und Iphikles als Sohn von Amphitryon dann eines menschlichen Ursprungs. Also das war so ein bisschen die Idee. Und ja, dann gab es dann natürlich die böse, die göttliche Stiefmutter Hera, von der wahrscheinlich die einen oder anderen schon mal gehört haben.
Patchwork auf höchstem Niveau, schon von Geburt an zum Drama verurteilt sozusagen, schon vor Geburt zum Drama verurteilt.
Ja, genau, also Hera ist dann die Stiefmutter, die es dann ja auf Herkules abgesehen hat. Und tatsächlich hat Alkmene das auch mitbekommen, Herkules ausgesetzt, also er war eigentlich ein Findelkind oder Findelkind. Ja. Und dann, wie es wirklich in so guten Damen immer passiert, wird Herkules tatsächlich von Hera aufgenommen, ohne dass Hera halt weiß, dass er Herkules ist und von ihm gesäugt.
Okay.
Und ja, wenn man schon göttliche Milch dann also trinkt, haben wir hier auch eine Erklärung, warum Herkules übernatürliche Fähigkeiten hat. Nicht nur, weil er ein Halbgott ist, sondern auch, weil er von der göttlichen Milch von Hera getrunken hat. Und tatsächlich hat er auch wohl so doll an ihren Zitzen gezogen, dass Hera aufgeschrien hat und Teile der Milch in den Himmel aufgestiegen sind. Und das ist die Erklärung, warum es heute eine Milchstraße gibt. Also so geht der Mythos dann tatsächlich weiter.
Genial, okay, ja.
Ja, aber man sieht ja schon, also Hera und Herkules hatten keine ganz glückliche Beziehung zueinander und insbesondere als Säugling hat dann auch Hera versucht, ihn aus dem Weg zu schaffen. Sie hat zum Beispiel Schlangen nach ihm geschickt und die Herkules dann als Säugling tatsächlich erwürgt hat. Und da konnte man schon so antizipieren, Mensch, da ist Großes noch von ihm zu erwarten. Der hat große Kraft, der kann selbst als Säugling schon mit Schlangen umgehen. Ja, aber da sieht man auch schon, da gibt es ein schwieriges Verhältnis zur Stiefmutter. Als Kleinkind, das ist vielleicht auch noch interessant, soll Herkules ganz jähzornig gewesen sein. Also wir haben es ja nicht mit einem Charakter zu tun, der als Halbgott zur Welt kommt, perfekt ist, alles gut macht, sondern besonders jähzornig. Er soll zum Beispiel seinen Lehrer erschlagen haben, worin er, und weil dann eben seine Eltern Amphitryon und Alkmene Angst vor ihm hatten, haben ihn dann bis ins höhere Kindesalter dann weggeschickt. Und zwar ist er dann bei den Rinderhirten aufgewachsen. Und dann gibt's ja noch diese bekannte Geschichte am Scheideweg, wo Herkules seine ersten Abenteuer macht. Das haben vielleicht einen oder anderen auch schon mal gehört, indem er ihm zwei Gestalten, Frauengestalten gegenüberstellt, die einmal die Tugend, die Arete und einmal die Kakia, die ihm Ruhm, Reichtum und alles verspricht und besonders schön aussieht. Und ja, wie es der Zufall so will, Herkules entscheidet sich dann eben für die Arete, für das tugendhafte Leben und so nimmt dann auch das Abenteuer und das Leben des Halbgottes so seinen Lauf.
Das ist doch nochmal gut gegangen an der Stelle.
Ja, noch.
Genau.
Genau.
Ja. Er hat sehr viel, also ich finde es ja interessant, wenn man allein das schon hört, was genau, wie das nachher durch einordnen wollen oder welche Aspekte da durch sind. Zumindest können wir ja schon mal festhalten, okay, er hat sich nicht verführen lassen von diesem Weg des Lasters, sondern ist zumindest mal auf den Weg der Tugend gegangen. Und wie ging es dann weiter?
Ja, vordergründig ist das erstmal so. Er hat mehrere so kleine Abenteuer bewältigt, wofür er dann auch gefeiert worden ist, aber eben noch nicht die großen Prüfungen gemacht, die ihm dann noch bevorstanden. Und ein Aspekt, der aus dieser ganzen Herkules-Geschichte ist, einfach die große Tragik seines Lebens war. Begab sich nämlich so, dass er mit Wahnsinn geschlagen wurde von eben seiner bösen Stiefmutter Hera und dann in diesem Wahn seine Kinder und auch seine Frau erschlagen hat. Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, warum wurde er mit Wahnsinn geschlagen? Weil Hera nämlich wollte, dass er Eurystheus, zur damaligen Zeit der König von Mykene, seine Gefolgschaft erweist. Das hat er nicht gemacht, so nach dem Motto, ich bin ihr Freigeist, ich lasse mir von niemandem was sagen. Ja, dann ist sozusagen der die Quintessenz, Mensch, ja, dann werde ich mit Wahnsinn geschlagen. Das ist dann passiert und dann hat er tatsächlich dann die große Tragik seines Lebens erlebt und in diesem Wahn dann seine Kinder und auch seine Frau erschlagen.
Das ist, ja, war quasi auch ein zweiter Scheideweg sozusagen. Die erste war vielleicht noch einfacher, sich für die Tugend zu entscheiden. Doch jetzt mit diesem Stück Schicksal ist es doch noch eine Stufe dramatischer geworden in seinem Leben, oder?
Ja, das kann man, glaube ich, zweifelsohne sagen. Da gibt es jetzt mehrere Aspekte an diesem Scheideweg. Vielleicht machen wir einfach mit der Chronologie weiter. Da war es einfach so, dass Herkules, dass du dem Orakel von Delphi, zum Orakel von Delphi gegangen ist und einfach, ja, wie soll man so sagen, Lebensorientierung erwartet hat. Was soll ich eigentlich jetzt machen, ohne meine Frau, ohne meine Kinder und jetzt aufgrund der Schuld, die ich auf mich geladen habe. Und die Empfehlung des Orakels war hier an dieser Stelle relativ wenig kryptisch. Er solle nämlich 12 Jahre Gefolgschaft erweisen, und zwar dem Eurystheus, dem er es vorher eben verweigert hatte. Und ja, Eurystheus erwägt nun zusammen mit Hera große Aufgaben für Herkules, die er auf keinen Fall bestehen soll, ihn also sozusagen zum Scheitern bringen sollen. Und das sind 12 Aufgaben. Manchmal sagt man auch Arbeiten, angelehnt an den Begriff der Ponei, wobei Arbeiten hier vor allem die mühselige, die schwere Arbeit gemacht ist. Ja, das sind vor allen Dingen so Bußaufgaben. Einige kennt man ja, ne? Da kommen ganz häufig in diesen 12 Aufgaben allerhand Getier vor. Ja, also Herkules muss einen Löwen besiegen, die Hydra besiegen, einen Stier besiegen, einen Eber besiegen, eine Hirschkuh besiegen, fleischfressende Pferde besiegen. Also jede Menge Dinge und zum Schluss eben auch noch den Wachhund Cerberus, der den Hades oder den Eingang zum Hades bewacht. Ja, und das sind jetzt erstmal so, klingt erstmal so nach Übung, da muss man stark sein und so, aber das erfordert auch eine ganze Reihe von Klugheitserwägungen. Das heißt, da muss man nicht nur stark sein. Zum Beispiel gibt's auch eine Aufgabe, wo er eben den Gürtel der Amazonenkönigin rauben soll oder die Äpfel der Hesperiden und die Stelle des Augias ausmisten soll.
Oh ja.
Ja, und das sind so Aufgaben, die weniger an Körperkraft gebunden sind. So stellt man sich Herkules häufig vor als besonders starken Menschen, sondern die sind eher gebunden an Klugheit, an Überlegung, an List. Also da kriegt er schon fast Züge von Odysseus, würde ich sagen. Ja, also es ist nicht nur sozusagen der starke Schwarzenegger, sondern er ist eben auch sehr klug. Zumindest wird er da bei den Übungen so dargestellt. Ja, ja. Und dann hat er das alles geschafft und dann geht die Tragik schon weiter.
Ach Gott. Spannend an der Stelle ist ja, dass tatsächlich einige von seinen Aufgaben auch heute noch so als geflügelte Worte oder Sprichwörter so rumgeistern wie, also zum Teil auch sehr alt, also diese Stelle des Augias ausmisten ist so eine Art geflügeltes Wort, hatte ich irgendwann mal gelesen, aber auch diese Klassiker, so der Hydra den Kopf abschlagen und dann wächst sie nach und so Aufgaben, die irgendwie kein Ende nehmen oder die man falsch angeht oder sowas. Und spannend ist ja auch an der Stelle, dass dieser Scheideweg in gewisser Weise von denen, die ihm das auferlegt haben, mehr so als Scheiternweg vielleicht hätte auch sein können. Aber er hat das doch, ist nicht dran gescheitert, er ist dran gewachsen. Und das ist wahrscheinlich genau das, was auch die Stoiker nachher an ihm so
ja, genau. Toll also finden, das ne? ist sicherlich ja. ein Aspekt, der irgendwie auf der Hand liegt, wenn man sich mit Stoizismus und mit Herkules auseinandersetzt, ja. dass man denkt, Mensch, er war aber schon ganz schön resilient. Also der hat ja. einiges durchgemacht. Hinzu kommt ja, dass viele dieser Aufgaben durch Hera noch verschärft wurden, ja, weil sie gesehen hat, Mensch, der schafft ja schon einige Aufgaben. Das müssen wir irgendwie noch ein bisschen stärker verstehen in kürzerer Zeit oder eben noch eine Zusatzaufgabe machen. Krass. Und man muss ja erstmal zu diesen Aufgaben hinkommen. Das heißt, es gibt so Nebenaufgaben, die er bewältigt in seinen Geschichten, bis er zu diesen 12 Aufgaben oder einem dieser 12 Aufgaben erst kommt. Das heißt, der hat eine Menge zu tun in diesen 12 Jahren.
Ja.
Ja. Ein ereignisreiches Leben. Und dann denkt man ja, er hat jetzt alles geschafft, super gemacht. Er ist jetzt ein großer Held, ist er auch, aber, ja, wie es für die antiken Dramen so typisch ist, er stirbt halt sehr tragisch. Das heißt, da gibt's jetzt keine Lobeshymnen oder dass er im Diesseits eine besondere Ehrung oder Ähnliches erfährt, sondern sehr tragischen Hemd, tragischen Tod, und ich sag schon, ich bereite das schon vor, es ist nämlich das sogenannte Lessos-Hemd, was einige vielleicht auch so sogar als geflügeltes Wort kennen. Und Lessos war ein Zentaure und dieser Zentaure hat in einer Geschichte nach den 12 Aufgaben seine Frau geraubt. Und Herkules hat jetzt diesen Zentauren abgeschossen mit einem Pfeil. Und dieser Pfeil war vergiftet vom Blut der Hydra, weswegen dann eben der Zentaure auch relativ schnell gestorben ist. Nun war aber sein Blut vergiftet. So. Und jetzt kommt die List von Lessos ins Spiel. Er sagt nämlich, dass der Frau von Herkules, dass sie, wenn sie Herkules ewig an sich binden müsste sie ein Hemd in seinem Blut, also das von Lessos, tauchen und Herkules anziehen. So, und dann geht die Geschichte weiter und alle gehen ihrer Wege. Und Herkules, ja, wie es so für so Helden ist, der verliebt sich in jemand anderen und seine Frau wird eifersüchtig und hat das noch im Ohr, was der Lessos ihr gesagt hat, und taucht nun dieses Hemd dann eben in das Blut und zieht es, und Herkules zieht es dann irgendwann an. So. Und ja, es ist ein vergiftetes Heft und Hemd, und die Geschichte geht dann so weiter, dass dieses Hemd sich tatsächlich einfrisst in die Haut von Herkules und Herkules so große Schmerzen hat, dass er sich die Haut vom Leibe reißt und es nicht weiter ertragen kann und sich dann lebendig verbrennen lässt. Ja, also das nennt man mal tragischen Tod. Ja, da gibt's also kein großes Happy End und alle klatschen und sie reiten glücklich und zufrieden in den Sonnenuntergang, zumindest nicht in diesseits, denn es wird dann weiter berichtet, dass Herkules die Götter aber so beeindruckt habe, dass er nicht nur zum Halbgott, sondern zum Gott wird und zum Olymp aufsteigt.
Oh ja, ja. Immerhin.
Immerhin, genau, die Belohnung im Jenseits, auch wenn die Griechen jetzt diesen Begriff von Jenseits noch nicht hatten.
Ja,
ja. Ja, und das ist die Herkules-Geschichte, und jetzt ist schon am Ende.
Ja, ist da ist sehr viel Holz drin, auch, glaube ich, wenn wir gleich so uns die ein oder andere Story oder das ein oder andere Learning mal im Detail angucken. Aber ich muss tatsächlich sagen, so viel, also von dem, was ich ohne die Beschäftigung mit Herkules Story so mitbekommen habe, war da gar nicht so viel Drama drin. Es war immer heroisch, es war immer der Stärkere und hast du nicht gesehen. Aber dass da so viel Drama wirklich drumherum ist, ach ja.
Ja, die Griechen hatten einen Sinn für die Fragilität des Lebens und die Stoiker ja sowieso. Die Zeiten waren damals einfach auch nochmal ein bisschen anders, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Ja, wir können ja vielleicht mal versuchen, auf diese stoischen Elemente zu kommen, und dann gucken wir mal, ob wir beiden da ins Gespräch kommen. Ich glaube, das Erste, was man ja in jedem Fall festhalten kann, dass Herkules einfach jemand war, der besonders durchgehalten hat. Ne? Mhm. Also der war das Sinnbild des maximal resilienten Menschen, ne, der diese ganzen Aufgaben durchgehalten hat, obwohl sie einfach besonders schwer sind. Und das wird auch mehrmals erwähnt, dass er selber sagt, dass er schwer ist. Also der ist nicht dahin gegangen und hat, juppie, Aufgabe und so weiter, und wo steht das Klavier, ich mach das. Es ist halt schon auch schwer für ihn. Ne? Ja. Und er beichtet Eurystheus, dass er müde ist und kaputt, und Eurystheus schickt ihn wieder los und so. Also da ist auch schon einfach ein Durchhaltevermögen und dabei. Ne? Ja, das sind halt auch besonders schwer, das hatte ich ja schon gesagt, dass die von Hera die Aufgaben und von Eurystheus noch erschwert werden. Das ist jetzt so diese Tugend der Selbstbeherrschung, des Mutes. Er geht ja viele dieser Dinge auch sehr klug an. Also ich hatte ja schon gesagt, das sind keine einfachen Schwarzenegger-Aufgaben, sondern da muss man halt schon so ein bisschen überlegen, wie macht man das mit den Stellen des Augias? Wie mistet man die aus? Er merkt nämlich, dass es mit reiner Körperkraft nicht funktioniert. Ja, also, und er hat nur einen Tag Zeit dafür. Da muss er also auf eine andere Idee kommen. Ne? Und das gilt halt für ganz viele Dinge, zum Beispiel auch die Äpfel der Hepariden, die er rauben soll und dem Eurystheus bringen soll. Und da muss er nämlich den Atlas, der die Welt hält, überzeugen, dass er ihm das holt. Und er in der Zeit eben die Welt hält. Ne? Also auch Herkules hat die Welt für eine Zeit gehalten. Und da überlistet er sozusagen den Atlas, ihn die Aufgabe für kurze Zeit zu übertragen, um dann eben diese Äpfel zu bekommen. Also das schafft er auch nicht einfach nur mit Körperkraft und mit Unbesiegbarkeit, sondern er ist auch jemand, der seinen Kopf einsetzt bei den verschiedenen Aufgaben. Und ich glaube, so ein Zitat hattest du ja auch nochmal rausgesucht, das von Epiktet stammt. Der scheint auch jemand zu sein, der besonders gerecht und wohlwollend gegenüber anderen ist, was man zum Beispiel an so Aufgaben wie dem Kampf gegen den Eber sieht. Der Eber ist nämlich derjenige, der die ganzen Felder der Leute verwüstet, und er hilft sozusagen den Leuten jetzt dabei, indem er den Eber fängt. Aber Ralf, du hattest, glaube ich, noch ein Zitat
ja.
von Epiktet über Herkules.
Genau, Epiktet benutzt den, oder doch benutzt eigentlich Herkules oder Herakles, je nachdem, wie es übersetzt wird, sehr gerne, um eben tatsächlich dieses zu fragen, hey, sag mal, wofür brauchst du eigentlich die Tugend? Was wäre Herkules ohne Tugend? Was wäre Herkules ohne diese Aufgaben gewesen, die er bekommen hat? Und einen Satz würde ich mal vorlesen, das ist aus Unterredung 3,26 gegen Ende, der für mich quasi herausstellt, so was Epiktet tatsächlich an Herkules von ihm gehalten hat. Und das Zitat ist, Herakles aber war ein Herrscher und Heerführer in allen Ländern und auf allen Meeren, ein Zerstörer aller Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit, ein Stifter des Rechts und des unsträflichen Lebens, und dies alles vollbrachte er arm und allein.
Ja, also ein Held.
Ein Held, ja, genau.
So könnte man sagen. Ne?
Genau.
Und das zeigt ja schon einfach die Wertschätzung, aber da werden ja auch Aspekte genannt, die was mit Gerechtigkeit und Fairness ja. und so zu tun haben. Also da geht es nicht nur um ihn. Ja. Also insofern sind, glaube ich, einige Dinge der Stoa hier schon abgebildet. Durchhaltevermögen, Resilienz, aber auch weise und klug zu sein und eben auch gerecht zu sein. Also insofern findet man da schon einige Aspekte. Ja, was vielleicht, das liegt so relativ offensichtlich, glaube ich, zutage. Ja. Es gibt aber noch so ein paar hintergründige Dinge, auf die man vielleicht kommt, wenn man noch ein bisschen tiefer da reinschaut. Zum Beispiel ist Herkules auch bekannt für seinen Umgang mit der Schuld und den eigenen Fehlern. Ne? Hm. Die benutzt er ja als Neuorientierung. Und das ist etwas, was Seneca vor allen Dingen in Herkules Furens erwähnt, dass er nämlich seine Frau und Kinder ermordet und dann zunächst auch den Gedanken an Selbstmord hat. Ne? Also ich muss Buße tun und kann das nur machen, indem ich mich jetzt einfach selbst umbringe. Er wird dann davon abgebracht und nimmt das einfach als Ausgangspunkt einer fundamentalen Neuorientierung. Was soll ich eigentlich tun? Habe ich eigentlich die ganze Zeit den richtigen Weg eingeschlagen? Und man kann jetzt darüber streiten, ob man für diese Neuorientierung zum Orakel von Delphi gehen sollte. Aber dahinter steckt ja das Motiv, seine Bestimmung zu finden, wieder auf einen Weg zurückzukommen oder einen Weg erstmal neu einzuschlagen. Und insofern kann man, glaube ich, auch Herkules als Beispiel sehen, um mit gestärkt aus großen Krisen eine Neuorientierung des eigenen Lebens zu finden. Und das ist ja vielleicht auch ein durchaus stoischer Zug, dass man nämlich aus einem eigenen Scheitern nicht verzweifelt und sich selbst umbringt, selbst auch wenn man es gerne möchte, sondern eben die Kraft zieht, sich auch wieder zu besinnen auf das, was wofür man da ist. Ne? Denn das ist das, was Herkules macht. Ne?
Ja. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Also im Nachhinein ist die Story von Herkules ist ja im Prinzip so, dass es ist nicht diese todromantische Heldenstory, sondern die ist halt vollgepackt mit Drama. Und An der Stelle zeigt so eigentlich ganz deutlich, okay, du kannst die Tugend haben, ohne tugendhaft sein oder deine Tugenden entwickeln. Du kannst klug genug sein und mutig genug sein. Es ist aber auch keine Garantie dafür, dass irgendwann mal Ruhe ist. Geschweige denn, dass du keine Probleme mehr haben wirst im echten Leben. Sondern es ist lediglich ein Beispiel dafür, okay, man hat wahrscheinlich zu ackern, in gewisser Weise zu kämpfen oder sich zu beweisen bis zum letzten Ende.
Ja, man kann vielleicht auch noch dazu sagen, das geht einfach ganz stark auch bei Herkules darum, die eigene Rolle zu erfüllen.
Ah,
ne? Ja. Also Hera sagt, du musst jetzt Eurystheus untertan sein, das ist deine Rolle, der widersetzt sich, dann gibt es eine bestimmte Folge, in dem was Schlimmes auftritt und so. Ich glaube, wenn man das stoisch deuten will, dann muss man vielleicht sowas sagen, dass wir einfach auch da selber darunter leiden, wenn wir unsere eigene Rolle nicht erfüllen. Ja. Das muss ja nicht das Schicksal sein, das dann interveniert. Das haben die Stoiker ja bekanntlich, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, ein bisschen anders verstanden. Also wir werden jetzt nicht göttlich dafür bestraft, wenn wir XY tun. Aber man kann es vielleicht als Ausgangspunkt nehmen, sich zu hinterfragen, was die eigene Rolle eigentlich nochmal ist. Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte, der durchaus stoisch ist, also die Erfüllung der eigenen Rolle, das Suchen des eigenen Lebensideals, dem man sich widersetzen kann, wie Herkules das getan hat, aber dass man am Ende des Tages eben wieder zurückkommen kann.
Das ist schön, ja.
Vielleicht noch ein Punkt, da haben wir ja jetzt schon einige Sachen. Ein weiterer Punkt ist auch der, den ich eben schon erwähnt hatte, nämlich, dass Herkules keine Belohnung im Diesseits erwartet. Hm. Also es ist nicht so, dass er alles tut und am Ende des Tages wird er mit Ruhm, Ehre, Lohn oder sonst irgendwas ausgestattet, sondern er nimmt ja den Weg der Arete. Das bedeutet, der Wert der Dinge, die er tut, liegt in ihm selber oder liegt in der Tätigkeit selber und dann eben auch in seinem Charakter, der sich eben dadurch bildet, indem er halt handelt und indem er halt diese Aufgaben erfüllt. Und dazu passt ja eigentlich auch, dass der Herkules eigentlich recht unehrenhaft, tragisch durch die Hand der eigenen Frau stirbt. Ja. Also die klassischen Hollywood-Geschichten von Helden enden ja eher so, dass jemand große Taten vollbringt und wenn er dann schon sterben muss, dann wird er wahrscheinlich in der großen Schlacht unter großem Getöse mit viel Pathos, in Verteidigung von des Vaterlandes oder was weiß ich, was auch immer. Das ist auf jeden Fall einen großen ehrenhaften Tod stirbt. Aber Herkules krepiert. Ne? Ja. Also der große Herkules krepiert. Und das ist einfach auch, glaube ich, ein schönes Sinnbild für die Wankelmütigkeit und des Schicksals, aber vor allen Dingen auch die Fragilität des eigenen Lebens. Selbst Helden wie Herkules sind nicht davor gefeit, dass wirklich mal einfach tragische Dinge passieren. Ne? Ja. Und das zu akzeptieren und das auch zur Kenntnis zu nehmen, ist, glaube ich, Teil der stoischen Physik und dann der Übungen der Physik und der stoischen Selbstbeherrschung und des Mutes. Also insofern ist das vielleicht diese Tragik am Ende des Lebens auch nochmal ein schöner Fingerzeig auf die stoische Lehre.
Ja, das stimmt. Also das nimmt so ein bisschen dem, also ich sag mal, man hat ja vielleicht auch selbst so eine Art romantische Vorstellung, wie man gerne ableben möchte. Und dass es aber tatsächlich Szenarien gibt, die genauso realistisch sind, wo es einfach tragisch endet, da zieht einem diese Story hier auch so ein bisschen den Zahn des romantischen Sterbens.
Ja, und vor allen Dingen, weil man ja seine Rolle erfüllt hat. Also richtig, Herkules hat seine Rolle als Gott erfüllt und stirbt trotzdem tragisch. Ja.
Das ist
Also den Dank im Diesseits kann man halt nicht erwarten. Ja. So. Und das ist ja auch nur der Wert der Tat liegt ja eigentlich, wenn man der Arete folgt, in der Handlung und im Charakter, den Herkules ausgebildet hat. Und der Tod ist dann einfach nur eine Etappe der weiteren Charakterschulung. Ja. Und insofern vielleicht für Stoiker gar nicht so tragisch.
Ja.
Ja. Es gibt aber Sachen auch von Herkules, finde ich, die gar nicht gut passen zur stoischen Lehre. Da sollten wir vielleicht auch nochmal dazu kommen. Das ist einmal, dass in manchen Quellen berichtet wird, dass es sowas ist wie ein Motiv der Wiedergutmachung als Antrieb für die Ponei. Ne? Also dass man sagt, ich habe meine Frau und meine Kinder umgebracht, um jetzt Buße zu tun, um Schuld abzutragen, mache ich das halt jetzt alles. Und das ist ja vielleicht kein wirkliches stoisches Motiv, weil ja der Schmerz, der Frust hier das Motiv ist und nicht der Antrieb, meinetwegen ein besserer Mensch zu werden oder so. Man kann es vielleicht auch anders verstehen und manche Quellen tun das ja auch, dass man das nicht als Buße versteht, sondern als eine Rückbesinnung auf die eigentliche Aufgabe. Vorher fehlgeleitet, jetzt bin ich wieder auf meinem Weg und dankenswerterweise hat mir das Schicksal da was hingeworfen, so dass ich wieder da zurückgefunden habe. Also das könnte man vielleicht so interpretieren. Aber was man in vielen Fällen findet, ist diese Idee der Wiedergutmachung, der Buße. Und ich glaube auch in der Empfehlung des Orakels von Delphi kommt das auch vor. Ne? Zumindest so, wie es überliefert ist, dass er um Buße zu tun muss, dass sich 12 Jahre in den Dienst von Eurystheus stellen. Das ist vielleicht gar nicht so stoisch, wie das vielleicht... Es klingt vernünftig, aber es ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so stoisch, wie ich es gerade schon jetzt erwähnt habe. Ja, und die Belohnung des, oder wolltest du noch was dazu sagen, Ralf?
Nee, ich würde mich dem unkommentiert anschließen.
Ja, und das Zweite ist diese Belohnung im Jenseits. Also das klingt so ein bisschen so wie die Geschichte, tragischer Tod im Diesseits, aber ja, hat die Götter so beeindruckt, der wird halt trotzdem zum Gott. Ja. Und das könnte man einfach als Punkt nehmen, dass man sagt, ja Mensch, große Taten beeindrucken die Götter, da habe ich zumindest im Jenseits noch was davon. Die Belohnung liegt also nicht in der Handlung und der Transformation des eigenen Charakters an sich, sondern das, was man am Ende dabei rauskriegt, nämlich, dass man zu den Göttern aufsteigt. Ja. Ja. Und das ist auch vielleicht ein Zug, wenn man den wörtlich versteht, nicht stoisch nennen könnte. Man, auch da könnte man ja wieder argumentieren, das ist einfach nur eine metaphorische Redeweise. Also Herkules wird Gott ähnlich oder Gott gleich, indem er sich charakterlich transformiert. Ja, also man muss sich da kein Jenseits oder so vorstellen, sondern es ist einfach eine metaphorische Redeweise für einen höheren Daseinszustand. Und Herkules hat den jetzt erreicht, nachdem er die Aufgaben gemacht hat.
Ja, das klingt besser, weil es passt definitiv nicht in irgendeine Form von stoischer Physik, dass da, also da ist kein Platz, es gibt ja nichts Personifiziertes, Göttliches in der Form, von daher, ja. Es ist metaphorisch, macht das sehr viel Sinn. Ja. Hart physikalisch ist es, passt nicht, ja.
Ja. Also ja, dann bin ich jetzt tatsächlich schon am Ende mit dem Herkules und mit meiner Interpretation. Wir können ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also einige Elemente der stoischen Lehre und passen ganz gut auf die Herkules-Geschichte, wenn man sie in einem bestimmten Licht deutet. Mhm. Also Herkules ist besonders resilient, hat großes Durchhaltevermögen, ist auch klug, ist gerecht gegenüber anderen. Das passt ganz gut. Auch die Idee dieser Neuorientierung, große Herausforderungen im Leben als Ausgangspunkt für eine Rückbesinnung auf seine eigene Rolle zu nehmen. Auch das scheint durchaus stoisch zu sein. Ja, auch die Tragik des Lebens, ne? Also ja. Auch da sind Helden nicht vorgefeit, ist auch ein stoisches Element. Ne? Also vielleicht, ich glaube, Ralf, wir haben das in einer Folge mal besprochen, bei Epiktet gibt es ja auch diese schöne Metapher, manchmal muss der Teil des Fußes in Dreck treten, damit der Körper vorankommt und so weiter. Ne? Also die Opferung fürs große Ganze, das passt hier eigentlich auch ganz gut. Vordergründig, manche Elemente scheinen weniger gut zu passen, wie das Motiv der Wiedergutmachung und auch die Belohnung im Jenseits. Aber da kann man vielleicht auch noch gedanklich ein bisschen dran rumschrauben, wenn man das stoisch interpretieren will. Das haben wir ja eben gerade nochmal einmal vorgemacht.
Ja, sehr spannend. Also ich bin, also danke für die Vorstellung der Herkules-Story und was es stoisch bedeutet. Ich glaube, es gibt ja immer noch diese zwei Berührungspunkte, wenn man sich mit dem Stoizismus und dem normalen Leben, sag ich mal, beschäftigt. Das eine ist eben diese, den Herkules in der modernen Vorstellung, der bekommt jetzt von mir mehr Tiefe eben, weil ich dieses Drama dahinter kenne, wie es angefangen hat, wie es endet und wie es in der Mitte war. Aber auch eben, wenn ich jetzt bei den Stoikern lese, wenn jemand wieder den Herkules lobt, dass es da doch nicht ganz so eine passende Metapher an einigen Stellen ist. Ja, das nehme ich so mit an der Stelle.
Ja, das ist prima. Und damit, glaube ich, haben wir die Folge von Herkules für heute ausreichend erläutert. Und wenn die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen zu Herkules und den Stoikern habt, dann schreibt uns wie immer sehr gerne. Wir versuchen da zu antworten und ausreichend Material zu sammeln. Und dann machen wir demnächst auch nochmal wieder eine Folge mit den Hörer- und Hörerfragen. Da haben uns ja auch wieder einige erreicht. Also ihr hört wieder von uns. Ich würde an dieser Stelle sagen, die Lage der Stoiker ist hinreichend erläutert. Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.